Warum wollen die ihr Leben so begrenzen?
Das fühlt sich nicht gut für mich an. Und dann sagen sie noch, und das ist immer erschreckend, und das geben im Übrigen auch ganz viele Leute als Grund an, warum sie nicht alt werden wollen.
Und dann muss sich keiner wundern, wenn es bei der Menschheit auch als Mangelware behandelt wird. Aber sie glauben nicht dran, weil sie es nie gelernt haben.
Und da will, glaube ich, niemand von uns hinkommen.
Dass der Körper letztendlich an Vermüllung stirbt.
Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, sie wollen nicht alt werden. Warum das so ist und ob da vielleicht irgendwie ein falsches Bild vorhanden ist, darüber sprechen wir heute. Noch eine kurze Sache, bevor wir weitermachen, weil sie für mich tatsächlich wirklich wichtig ist. Mein Team, das hat mir nämlich gerade gesagt, dass über 80% von euch, die regelmäßig diesen Podcast hören, den Kanal gar noch nicht abonniert haben. Ehrlich gesagt, das hat mich total überrascht. Wenn dir dieses Gespräch heute auch nur einen Gedanken mitgibt, der dir hilft, eine bessere Entscheidung zu treffen oder dich etwas weitergebracht hat, dann lass bitte ein Abo da. Es kostet dich nichts, dauert 2 Sekunden und hilft uns enorm. Denn je mehr Abonnenten dieser Podcast hat, desto mehr spannende und interessante Gäste kann ich für euch an diesen Tisch, an dieses Mikro holen. Also, bitte abonniere diesen Podcast. Entweder bei YouTube, Spotify oder wo auch immer du gerade zuhörst. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Roland, schön, dass du heute wieder hier bist.
Ja, vielen Dank. Ich lass mich immer gern von meiner Frau einladen.
Wir beide haben schon oft darüber gesprochen, dass wenn wir Leute fragen, wie alt sie eigentlich werden wollen, insbesondere junge Leute, dass wir schon ganz schön geschockt sind von der Antwort. Wie alt wollen die denn werden?
Ja, also meiner Erfahrung nach sagen viele maximal 70, maximal 75 und nicht mehr. Und da fragt man sich natürlich, um Gottes Willen, warum wollen die ihr Leben so begrenzen? Aber wenn wir dann nachfragen, dann hört man immer wieder, ja, da kommen die Schmerzen, da kommen, dass man sich nicht mehr bewegen kann, ich möchte kein Pflegefall werden, vielleicht will ich niemandem zur Last fallen, all diese Sachen. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass viele Menschen glauben, das sei außerhalb ihrer Einflusssphäre. Das ist eben so. Sie beobachten das, was um sie herum passiert. Und das nehmen sie als die Realität. Und wir haben ja genau diese Einstellung öfter schon als falsche Realität bezeichnet, weil es hält jeder für real. Aber wir wissen, es ist nicht real, weil wir können ja eine Menge tun. Das ist so meine Erfahrung damit.
Ja. Also ich weiß es ja auch, ich frage ja schon ab und an auch wirklich junge Leute. Also wir haben ja hier bei uns in der Firma junge Leute, aber wir haben halt auch draußen viele junge Menschen, denen wir begegnen, die Freunde von unseren Kindern. Und wenn wir dann sagen, ja, wie stellst du das denn vor? Wie alt willst du werden? Und die kommen dann mit dieser Zahl. Oftmals ist es wirklich die 70. Also ich finde, ja, ich weiß zwar nicht, warum sie 70 ist, aber es ist halt die 70 und dann muss ich tief Luft holen, weil wir werden in diesem Jahr ebenfalls 70. Und wenn ich denke, ich sollte jetzt schon gehen oder ich wäre bereit zum Sterben, weil ich mir das so vorgenommen habe, das fühlt sich nicht gut für mich an.
Aber ich glaube, ich habe eine Antwort darauf, warum die sagen, nicht älter als 70, maximal 75. Weil sie bei sich im Bekanntenkreis, in der Familie mitbekommen haben, dass ab diesem Alter oft das Unangenehme sich immer mehr häuft. Wie gesagt, die Schmerzen häufen sich, die Leute können sich nicht mehr bewegen, können keine Treppen mehr gehen, können nicht mehr spazieren gehen, haben vielleicht auch Einschränkungen im Denken, im Kopf, ja, Demenz, Vergesslichkeit, Schwindel, ist meinem Vater ja so gegangen. Ja, so ein Drehschwindel, wegen dem er eigentlich gar nicht mehr laufen wollte. Und diese ganzen Dinge beobachten die ab 70 stark zunehmend. Und ich kann mich erinnern, das sind ja nicht nur junge Leute, die wir gefragt haben. Wir haben ja auch viele, viele Patienten gefragt über die Jahrzehnte hinweg. Und es war ja immer ungefähr das Gleiche. Wobei eine Sache ist schon irgendwie interessant, weil wenn die Leute dann 65, 70 sind, dann kommt das nicht mehr so. Also dann heißt nicht mehr, ja, ich will nur, also zum Beispiel die sind 70, dann heißt es nicht, ich will nur 75 werden, weil das ist ihnen dann zu nah. Das sagt sich so leicht, wenn man jünger ist, weil da hat man ja noch ganz viel vor sich. Aber wenn man dann in dieses Alter selber reinkommt, dann relativiert sich das. Obwohl die Leute weichen dann aus und wollen nicht drüber nachdenken, weil auch viele dem Todesgedanken halt ausweichen. Mhm. Obwohl es eigentlich klar ist, müsste jedem klar sein, auf jeden wartet irgendwie dieser Moment, wo er sich von dieser Welt verabschiedet. Aber ich glaube, das ist so der Hintergrund. Aber trotzdem, ich finde immer, die Leute strahlen dann so eine Ohnmacht aus, so nach dem Motto, ja, da kann ich eh nichts dran ändern. Und das ist ja schon seit Jahrzehnten unser Job, da ein anderes Bewusstsein zu schaffen.
Ja, also ich denke, das sind auch ganz viele, die genauso denken. Aber ich denke gerade auch nochmal an eine andere Gruppe von Menschen, die wir auch schon oftmals, beziehungsweise die uns oftmals mit einer ganz anderen Antwort begegnet sind. Die haben gesagt, also für mich ist das Leben so wie es jetzt ist super toll. Und ihr mit eurem, was ihr alles macht, um lange gesund zu bleiben, das ist mir viel zu anstrengend. Ich will essen, was ich essen möchte. Ich möchte so viel trinken, wie ich trinken möchte. Auch rauchen finde ich jetzt irgendwie sehr schön und es macht mir Spaß und Freude. Die Freude will ich mir nicht nehmen lassen. Und überhaupt, ich will mich gar nicht einschränken. Und bewegen will ich mich auch nicht, weil ist nicht mein Ding. Und dann sagen sie noch, und das ist immer erschreckend, weil das hast du vorhin auch schon mal angedeutet, dafür lebe ich gerne 10 Jahre weniger.
Soweit die Theorie, denke ich mir da immer.
Die also A ist es soweit die Theorie, nämlich in dem Moment, wo es dann soweit ist. Ich weiß, ist das viele, also gerade Patienten, die ich lange betreut habe und die immer, also die mochten mich gerne, aber was diese Frau Dr. Bracht da immer so erzählt, nee, also ich lebe mal so weiter, wie ich gelebt habe und das will ich eigentlich überhaupt nicht und kriege das schon hin. Und wenn die dann, also wenn die dann 20 Jahre oder auch 30 Jahre später waren, wie oft habe ich gehört, hätte ich doch nur mal zumindest ein bisschen was von dem gemacht, was sie mir gesagt haben.
Hast du das so konkret als Feedback bekommen?
Absolut.
Das finde ich spannend.
Ganz schön, ganz schön häufig. Und deswegen denke ich, wenn Menschen sowas sagen, dann, ich glaube, die sind sich gar nicht dessen bewusst, was das dann tatsächlich heißen kann. Vor allen Dingen, weil die sagen ja, dann sterbe ich einfach ein bisschen früher. Aber ganz ehrlich, ich glaube gar nicht, dass sie unbedingt wirklich früher sterben. Ich glaube nur, dass die Jahre, die dann folgen, einfach viel mit viel mehr Leid irgendwie in Zusammenhang zu bringen sind.
Weil unsere Medizin heutzutage so
gut ist. Also diese in diese Pflegebedürftigkeit reinzukommen, das ist ja was, wovor ganz viele Angst haben. Und es geben im Übrigen auch ganz viele Leute als Grund an, warum sie nicht alt werden wollen. Die wollen nicht pflegebedürftig werden. Und da gibt es auch nochmal so einen Unterschied. Ich meine, man weiß nicht, wie das Leben zu Ende gehen wird. Also welchen Sterbeprozess uns erwartet. Wir hoffen alle, es wird ein kurzer, es wird ein einfacher. Aber wir wissen es nicht. Und es kann auch wirklich sein, dass auch Menschen, die sich ganz viel bemüht haben, vieles richtig und gut für sich zu tun, dass sie trotzdem gepflegt werden müssen. Aber okay, dann ist es einfach so. Aber direkt auch so zu leben, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit in so eine Pflegebedürftigkeit reinkommt, da frage ich mich dann manchmal doch, ob ich das so stehen lassen kann, wenn jemand mit mir darüber spricht oder ob ich das sagen muss, hey, pass mal auf, tatsächlich ist deine Gesundheit oder deine Krankheit nicht wirklich nur Privatsache.
Ich glaube, da wird nicht so weit gedacht. Ich glaube, in dem Moment, wo die Leute es sagen, denken sie nicht so weit, dass sie sagen, ich lebe dann einfach 10 Jahre weniger, ich kann jetzt füllen, ich kann mir alles mögliche Schlechte tun, was vielleicht Spaß macht, was das Essen angeht, brauche nicht Energie für den Sport oder für Bewegung auszugeben. Und dann sagt sich so leicht, ja, ja, ich weiß schon, und dann geht's mir nicht so gut, aber dann sterbe ich halt 10 Jahre früher. Aber dann machen die sich nicht bewusst, dass unsere Medizin, unsere Notfallmedizin und diese lebenserhaltende Medizin,
das ist
zur Not irgendwelche Maschinen oder ähnliche Dinge, dafür sorgen, dass dann, obwohl sie eigentlich schon sehr krank sind, trotzdem genauso lang leben, aber eben an Maschinen angeschlossen sind, immer wieder zur Dialyse müssen oder was es da halt alles gibt. Ja, das machen die sich in dem Moment einfach nicht klar. Ich glaube, sonst würden sie es vielleicht gar nicht so sagen.
Aber deswegen sollten wir vielleicht noch einen Moment länger hier verharren und darüber reden, weil also so eine Einstellung, es gibt schon noch einige Leute, auch bei uns im Bekanntenkreis gibt es diese Menschen, die sagen, lasst mir doch die Ruhe mit eurem Gesundheitstrip. Ich will mein Leben genießen. Also die setzen immer voraus, dass Alkohol trinken, Fleisch essen, fette Sachen essen, all das, was sie so lieben, keine Bewegung, dass das mit Genuss verbunden ist. Und das, was wir machen, dass es keinen Spaß macht. Also das ist aus meiner Sicht her ist es natürlich völliger Unsinn, weil unser Leben, also mir macht es total Spaß, dir auch, aber da kommt noch so ein Punkt rein und das finde ich dann irgendwie, deswegen habe ich gesagt, wir müssen da mal drüber reden. Das ist eben keine Privatsache, weil in dem Moment, wo dieser Mensch dann seine Ressource verbraucht hat, gesund da zu sein und er dann in so ein Krankheitsstadium kommt, in dem vielleicht sogar eine Pflegebedürftigkeit da ist, weil vielleicht ein Schlaganfall gekommen ist, weil es ist ja schon sehr häufig, dann müssen einfach alle plötzlich da sein, die mit ihm enger zu tun haben. Es sind die Kinder, das sind die Partner, der Rest der Familie. Und wenn vielleicht niemand sich dann verantwortlich fühlen möchte, dann kommt dieser Mensch in Pflegeheim. Davon abgesehen, dass sie unglaublich teuer sind, ist es auch, finde ich, ganz schön traurig, in den meisten Pflegehäusern auch zu leben. Es kostet ganz viel Kraft. Das kostet auch ganz viel Kraft von den Menschen, die das sehen, die da eng dabei sind. Deswegen denke ich halt, dass Gesundheit vielleicht nicht wirklich die Sache, also die Entscheidung, ob gesund oder nicht gesund leben, nicht unbedingt für den Einzelnen so sein sollte.
Allein ist, ja. Ich glaube, da kommen noch andere Dinge hinzu. Also wie du gesagt hast, die ganze Familie wird mit einbezogen. Aber ich finde, um da offen drüber zu sprechen, es geht auch um die Krankenversicherung. Also es geht auch darum, wenn man es mal schwarz auf weiß sagt, dann fügen sich einige Menschen absichtlich Krankheit zu und erwarten, dass dann das Umfeld mit den Folgen umgeht. Und deswegen positiv formuliert würde es für mich bedeuten, ich versuche so lange wie möglich gesund zu bleiben, jetzt mal unabhängig davon, wie lang so ein Leben ist, ich versuche so lange wie möglich gesund zu bleiben, damit ich eben weder in einem Krankenkassensystem noch auch mit meiner Umwelt, meinem Umfeld, meiner Familie, dass ich denen nicht zur Last falle. Weil ich gebe das ja praktisch dann ab. Ich meine, wenn diese Menschen dann aufgrund ihrer Lebensweise, die absichtlich jetzt schädigend gewählt wurde, muss man ja schon so sagen, wenn die dann einfach sterben, ist es eine einfache Entscheidung von ihnen. Das Recht hat jeder, für sich die Wahl zu treffen, ja. Esse ich jetzt gesünder, lebe ich jetzt gesünder oder lasse ich mich halt total gehen, wissend, dass mir das nicht gut geht. Aber wenn das dann eben Folgen, wie du sagst, hat für die Gesellschaft außenrum, dann trifft es zu, was du eben angedeutet hast, meiner Einschätzung nach. Man hat schon ein bisschen da die Verantwortung, nicht nur für sich selbst, sondern für die allgemeine Situation. Aber das ist natürlich
ein heikles Thema.
Sehr heikles Thema.
Das ist ein heikles Thema. Also da kommt ja rein, wie du machst du wirfst mir die Schuld entgegen, dass ich dafür verantwortlich bin, wie es mir jetzt geht. Lass mir doch meinen Freiraum, es ist doch mein Leben. Willst du jetzt auch, dass mein Leben irgendwie oder die Gesundheit, die ich habe, auch noch vielleicht im Grundgesetz verankert ist. Das ist ja auch.
Ich finde das gut.
Ich weiß, Roland. Ich weiß,
das ist gut. Aber du, Peter, einige Krankenkassen benehmen sich ja auch schon so. Es gibt ja, ich weiß nicht, bei welchen Kassen, es ist wahrscheinlich eher bei den Privatkassen, da ist es ja so, dass du als Nichtraucher, also als ein Mensch, der auf sich achtet, günstigere Tarife bekommst, bestimmte Vorteile genießt. Also im Grunde genommen wird das ja schon so ein bisschen nicht so offiziell richtig deutlich gesagt, aber es wird ja schon eingeführt. Und es ist ja auch klar, in dem Moment, wo da ein Versicherungsnehmer ist, der sich Mühe gibt, Kosten zu vermeiden, ist es fair, ihn an dieser Kostenersparnis auch zu beteiligen.
Heikles Thema.
Aber das machen Krankenkassen schon. Das kommt gar nicht erst bei uns zu reformieren. Ist
trotzdem ein heikles Thema, weil oftmals, also gerade ich denke jetzt auch an übergewichtige Menschen, die aufgrund von irgendwelchen Umständen nicht die Möglichkeit hatten. Jetzt haben sie ja, jetzt gibt es ja diese Ozempic-Spritze. In den meisten Fällen kann man die auch einsetzen, die es damals nicht geschafft haben, abzunehmen und die dann auch noch zu bestrafen, indem sie mehr Krankenkasse bezahlen sollen. Das finde ich, ist ganz schön heikel, ne?
Ja, aber so war das überhaupt nicht gemeint.
Aha.
Weil das sind ja keine Leute, die sagen, ich esse jetzt absichtlich mehr und genieße mein Leben und nehme in Kauf, dass ich krank werde. Das sind ja Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich abnehmen, aber ich schaff's nicht. Das sind ganz, ganz andere. Ich meine, das dann in der Praxis auseinanderzuhalten, wird natürlich schwer. Mhm. Aber das ist nicht unser Problem. Ja. Es geht ja darum, dass wir erstmal nur feststellen, dass diejenigen, die sich Mühe geben und es nicht schaffen, natürlich sollen die unterstützt werden. Absolut. Aber wenn jemand wirklich entscheidet, ich möchte ungesünder leben und glaube dann, das macht mir mehr Spaß, dieses Leben, da wird's halt ein bisschen schwierig, finde ich. Ich meine, letztendlich wird man da auch nichts machen können, weil das wird praktisch irgendwie nur schwer sein zu lösen. Aber es geht ja hier bei uns, geht es ja darum, Bewusstsein zu verändern. Und viel schöner wäre es natürlich, wenn wir es schaffen, dass die Menschen, die das so entscheiden, die sagen, lass mich in Ruhe, Rauchen macht mir Spaß, lass ich mir nicht nehmen, dass man denen durch Vorbild, durch Erklärung, durch alles, was man aufbieten kann, wir geben uns da ja, also du und ich auch, wir geben uns da ja allergrößte Mühe, ich im Bereich der Bewegung, du im Bereich der Ernährung, denen zu sagen, Leute, schaut mal, das und das Verhalten hat prozentual von den Wahrscheinlichkeiten her, die absolute Sicherheit gibt es ja sowieso nie, aber von das erhöht deine Chancen auf Schmerzfreiheit und das verschlechtert deine Chancen auf Schmerzfreiheit. Und über diese Schiene halt die Menschen abzuholen, das ist die beste Lösung natürlich. Der Rest ist ja eigentlich Theorie.
Weißt du, was ich immer in der Praxis erlebe, also wirklich immer wieder in der Praxis erlebt habe, ist, dass die Leute sehr lapidar mit Präventionsthemen, also klar, wie soll ich jetzt essen, wie soll ich mich bewegen, wie soll ich schlafen, wie soll ich mein Mindset draufbringen, dass es denen so lange egal war, bis dann irgendeine Krankheit kam. Und das finde ich einfach, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Das finde ich so, so schade. Und das liegt auch meines Erachtens mit daran, dass diese Vorbeugung, dass die gar nicht, die ist einfach noch nicht angekommen in der Gesellschaft. Das ist das Problem. Und ich finde, jeder hat ein Recht darauf, dass er erfährt, was er wirklich machen kann, um einfach dann auch nicht mit 40 dann die Diagnose Bluthochdruck, Insulinresistenz, Diabetes, Mellitus, was weiß ich, all die Sachen, die dann kommen, zu bekommen. Und deswegen denke ich tatsächlich, dass man vielleicht mal überlegen sollte, ob man nicht die Schwerpunkte der medizinischen Tätigkeiten ein bisschen verlagern soll. Also ich möchte nicht angesehen werden als Ärztin, die Macht hat, über einen Rezeptblock ein Medikament aufzuschreiben, das dem Patienten zu reichen. Und der Patient denkt, ach, diese tolle Frau Doktor, die hat mir jetzt ein ganz tolles Medikament aufgeschrieben und damit werde ich jetzt wieder gesund und ich muss gar nichts selbst machen und überhaupt. Das ist einfach das Verkehrte. Und so denken die Leute immer noch.
Das hat ganz viel mit Aufklärung zu tun.
Ja.
Und diese Aufklärung gehört für mich in jeden Schulunterricht. Aber der Schulunterricht wimmelt von Themen, die im Grunde genommen sekundär sind. Also das Wichtigste, was Menschenkinder in einer Schule lernen sollten, wäre doch erstmal das Leben zu begreifen. Zu begreifen, wie man sich, und das ist fast schon langweilig, aber es gibt ja die großen drei. Wie bewege ich mich, dass es mir um meinen Bewegungskörper, meinem Körper insgesamt gut geht? Wie ernähre ich mich als der größte Faktor, mit dem Fremdmoleküle in mich hineinkommen, dass es mir möglichst lange gut geht? Und ja, wie stelle ich meinen Geist klar? Wie sorge ich mental für mich? Und diese Themen, die sind ja höchstens andeutungsweise im Schulunterricht. Aber das müsste die absolute Grundlage sein. Und dann könnte man sagen, okay, und wenn jetzt jemand eine gute Gesundheit hat, was braucht er dann? Braucht er Mathe? Braucht er eine Grammatik? Braucht er eine Sprache oder noch mehr Sprachen? Aber das wird ja überhaupt nicht gesehen. Und deswegen ist ja auch klar, dass die Vorbeugung, die Prävention bei uns auch keinen Stellenwert hat. Es redet ja keiner drüber. Das ist so ein Wort, was da rumschwingt. Die Leute hören das und denken sich, naja, wieso soll ich mich jetzt bemühen, wenn ich da noch gar nicht krank bin? Und dann gehen sie halt zu den Ärzten, die eigentlich nur gelernt haben, Rezepte zu schreiben. Ich sage ja ein bisschen extrem gesprochen, dass die Medizinausbildung eigentlich darin besteht, den Medizinern, die da den Leuten helfen sollen, zu erklären, was sie bei welcher Krankheit aufschreiben sollen. Ja, ist ja von Ernährung kein Wort, von Bewegung kein Wort. Kein Wort ist übertrieben jetzt vielleicht, ja. Aber das läuft ja höchstens nebenbei mit. Also die fundamentalen Säulen des Gesundseins eines Menschen werden ja im Medizinstudium überhaupt nicht angesprochen. Und wie soll dann ein Mediziner auf Prävention gehen? Ich meine, viele machen das ja, aber nicht, weil sie es im Studium gelernt hätten, sondern weil sie sich fortgebildet haben, weil sie viel gelesen haben, weil sie in entsprechende Gruppierungen reingegangen sind. Aber das ist ja völlige Mangelware, dieses Thema. Und dann muss sich keiner wundern, wenn es bei der Menschheit auch als Mangelware behandelt wird.
Und ich glaube, das ist auch vielleicht mit ein Grund, warum die Leute sagen, ach, lasst mir doch die Ruhe, ich lebe so, wie ich will, weil es gibt ja die Möglichkeit, dass ich behandelt werde, auch mit Medikamente. Allerdings, wenn sie dann wirklich die Krankheit haben, merken sie schon sehr genau, dass es eben doch keine Heilung ist, sondern dass es ein Unterdrücken von Symptomen ist. Aber die Problematik ist tatsächlich die, dass wir in der Ausbildung damals wie heute überhaupt nichts über diese wahre Prävention gelernt haben. Also wenn man heute von Vorbeugung spricht,
dann meint man eigentlich Früherkennung, richtig?
Dann denken die meisten, es geht hier um Früherkennungsuntersuchung. Genau. Und das ist ja schon mal ein ganz großer Trugschluss. Die Leute wissen gar nicht, dass da ein großer Unterschied ist, weil Früherkennung heißt, du bist schon krank und man erkennt es früh genug, damit man hoffentlich noch was dagegen tun kann. Und Vorbeugung heißt tatsächlich einfach, wenn es irgendwie geht im optimalen Fall, niemand ist gefeit, ich muss es immer wieder sagen, es gibt immer wieder Ausnahmen, dass Menschen krank werden, obwohl sie ganz gesund gelebt haben. Aber trotz allem 70-80% der gesamten Erkrankungen sind lifestyle-bedingte Erkrankungen. Und man kann 50-60% der Krebserkrankungen tatsächlich verhindern durch gesunde Ernährung, Bewegung, Mindset und so weiter. Das sind Zahlen, die sind einfach unglaublich. Und da denke ich, da muss irgendwie dran gearbeitet werden. Und ich weiß nicht, es gibt im Moment gerade so eine Bewegung, glaube ich, von Professor Frohböse, dass Gesundheit im Grundgesetz verankert werden soll.
In welcher Form, weißt du das?
Dass jeder ein Recht auf Gesundheit hat.
Naja, Recht da auf kommt Gesundheit natürlich, ist...
Ja, ist mir schon klar. Also ich denke, er meint tatsächlich, was die Prävention anbelangt, also die gute Ernährung, die gute Bewegung, Schlaf, Mindset und so weiter. Weil kennen ja so seine Arbeiten und so, die sind waren ja immer in diese Richtung. Und ich find's ganz spannend, welche Reaktionen darauf entstehen werden, weil viele Leute, das sind so bestimmte Leute, die fühlen sich da in ihrer Freiheit einfach beschnitten. Aber tatsächlich ist es doch dann, wenn die dann krank werden, weil sie echt alles boykottiert haben, was ihnen vielleicht gut tun könnte, dann sind sie doch in der Freiheit eigentlich beschnitten, oder?
Wir waren doch mal irgendwann in London bei dieser großen Veranstaltung vom, hilf mir schnell.
Anthony Robbins.
Mhm. Und das war so herzerfrischend. Da war ja einer seiner Ärzte, die über Ernährung gesprochen haben.
Oh ja.
Und da ging es um ein ähnliches Thema.
Ja.
Also es ging darum, Was kann man selbst tun und so weiter und so fort? Und wie steht man dazu? Und der hat dann wirklich einen Spruch gebracht, der zwar eisenhart ist, aber trotzdem wirklich einfach die Realität darstellt. Da ging es auch um die Freiheit und das Gefühl, das machen zu können, was man möchte und so. Dann hat er gesagt, ja, du hast die Freiheit, das zu entscheiden, aber das auch die Freiheit zu entscheiden, steigt meine Chance auf Intensivstation stark an oder wird sie eher gemindert? Und so ist es ganz einfach, ja. Und ich weiß es nicht, was da geplant ist im Grundgesetz, aber da reinzuschreiben, jeder Mensch hat ein Recht auf Gesundheit, das wird uns nicht viel bringen. Was uns bringen würde, wäre, da reinzuschreiben, eine Schule, wo die Menschen ausgebildet werden. Wir haben hier Schulpflicht in Deutschland, ja. Hat die Pflicht, Kinder darüber aufzuklären, was sie dafür tun können, um ein menschenwürdiges Dasein zu haben, möglichst wenig Krankheit zu entfalten und möglichst natürlich eines natürlichen Todes zu sterben. Weil ich sage immer, die Menschen heute sterben ja nicht eines natürlichen Todes. Die sterben ja, weil sie unbewusst ganz viel dafür tun, dass sie früh Krankheiten bekommen, an denen sie dann versterben. Und das ist kein natürlicher Tod. Ich meine, man kennt es heute kaum noch anders. Wir hatten einmal so ein Beispiel, weißt du noch?
Ja, von dieser alten Nachbarin von deinen Eltern.
Die Nachbarin, die da neben uns war, die war spindeldürr. Und die hat ihr Gärtchen gehabt im Vorgarten. Und wir haben die immer gesehen in der tiefen Hocke. Da war ich damals schon neidisch drauf. Ja, die war weit über 90.
Auch und so, ja.
Tiefe Hocke, hat da die Kräuter gehackt und gepflückt und so. Und eines Tages war sie tot.
Ja.
Die lag einfach morgens im Bett und war gestorben. Und ich denke, da ist das Lebenslicht ausgegangen. Letztendlich würde die auch irgendeine unerkannte Krankheit gehabt haben, die dafür gesorgt hat. Man sagt ja heute, jeder stirbt an einer Krankheit, weil letztendlich ist es so, aber das ist eine andere Diskussion jetzt, die will ich gar nicht hier aufmachen. Aber das kennt man ja kaum noch. Man kennt ja nur noch, dass die Leute an Krankheiten sterben. Und du weißt als Ärztin, du hast vorhin von 70-80% gesprochen, dass die, ohne dass viele sich dessen bewusst sind, selbst verschuldet sind. Quasi. Selbst zu verantworten sind, das Wort Schuld rauszulassen.
Ja, also selbst Schuld zu verantworten sind. Ja, Schuld finde ich immer ganz schwierig. Ich kann dieses Wort nicht leiden. Verantwortung finde ich viel, viel besser. Und ich glaube halt wirklich, wir sollten wirklich überlegen, wie wir unser Leben gestalten wollen. Also ich denke so, auf der einen Seite gibt's ja diese Longevity-Bewegung. Jeder will, nicht jeder, aber die allermeisten wollen lange leben, dabei gesund bleiben. Das ist die eine Gruppe. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass die Pflegeheime immer voller sind und voller und voller. Also sie werden nicht weniger besucht, ja. Und da denke ich, irgendwie was ist das eigentlich, ja? Auf der einen Seite ist das Bedürfnis da nach einem langen, gesunden Leben. Es geht nicht nur um die mehr Jahre, weil die haben wir ja gezeigt, dass es die geht. Also die Lebenserwartung hoch ist, aber da sind ja ganz viele Jahre, sind ja einfach Krankheitsjahre mehr. Und dann auch dieses Thema dieser Pflegehäuser. Ich habe ja ganz lange zusammen damals mit meiner Kollegin ein Altersheim mitbetreut. Und es war so traurig. Es war einfach so traurig. Die Menschen haben einfach entweder im Bett gelegen oder im Stuhl gesessen, aber da war nichts mehr von Leben. Und das war für mich schon ein einfach, ich weiß es nicht, auf den Tod warten oder was auch immer. Es war so traurig, weil es gab keine Aussicht auf irgendeine Lösung. Und das finde ich auch ziemlich brutal, weil man weiß, wenn man in ein Pflegeheim gehen würde und dort mit den Leuten anfangen würde, irgendwelch leichtes Krafttraining zu machen, ein paar Liebschau- und Trachtübungen von uns, die Ernährung ein bisschen umstellen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit geben, so im Sinne, dass der Körper zur eigenen Regeneration, Reparatur mehr Zeit hat, dass da Menschen tatsächlich wieder so fit werden können, dass sie eventuell sogar wieder einen eigenen Haushalt führen können. Warum wird es nicht gemacht?
Es gibt zwei Gruppen. Ich glaube, es sind zwei Gruppen dieser Menschen. Die eine Gruppe ist die, und die ist weitaus größer. Die sind sich gar nicht dessen bewusst, dass sie sehr viel für ihre Gesundheit tun können, ob sie jetzt schon im Altersheim sind oder noch nicht. Das ist einfach an denen vorbeigegangen, weil es eben in der Schule nicht unterrichtet wird und weil auch die allgemeine Aufklärung da zu wenig ist. Teilweise wird es auch verlacht. Ja, es gibt ja auch ganz viele Mediziner, die sagen, da können sie eh nichts dran ändern. Und das ist einfach nicht wahr. Da wird ja auch Fehlinformation verbreitet, auch unabsichtlich. Das macht ja keiner absichtlich. Ja. Und die andere Gruppe, die ist wesentlich kleiner, die sagt ganz bewusst, das war das, was wir vorhin besprochen haben, ich weiß zwar, was ich machen könnte, um die Chance auf Gesundheit zu erhöhen, aber ich mache es nicht, weil dann fühle ich mich unfrei und will das nicht und so weiter und so fort. Also die erste Gruppe ist wesentlich größer und im Grunde genommen müsste dieses Problem gelöst werden, egal in welchem Alter, spätestens im Altersheim. Weil es ist völlig richtig, was du sagst. Wenn Leute von uns, Liebscher Brachttrainer beispielsweise, in ein Altersheim gehen und dort den Leuten altersgerecht Bewegung langsam wieder angewöhnen würden, dann wäre die Situation völlig anders, wenn die gleichzeitig noch Leute, die sich über Ernährung auskennen, dort reinschicken würden, die einen Einfluss haben, da einen entsprechenden Speiseplan zu verändern, würde noch mehr passieren. Und wenn dann noch ein Christoph dazu käme, der ihnen erklärt, wie sie atmen sollen und was sie machen können, um mental gut draufzukommen, hätten wir eine völlig andere Situation. Die Frage ist jetzt nur, man kann da viel drüber lamentieren, wie packen wir das an? Ich habe ja schon vor Jahren die Idee gehabt. Im Grunde genommen zeigt uns die Realität, was wir brauchen. Was zeigt die Realität? Wir haben Altersheime, die voll sind mit Leuten, die auf ihren Tod warten, um es genau zu sagen. Die sitzen und liegen, warten, bis sie sterben, machen ein paar Gesellschaftsspiele, gucken fern, um die Zeit zu überbrücken. Aber mehr passiert nicht mehr. Und gleichzeitig haben wir immer mehr Familien, die finanziell so unter Druck sind, dass beide Elternteile arbeiten. Das heißt, die Kinder nach der Schule kommen in eine leere Wohnung, werden nicht angeleitet, es wird ihnen nicht geholfen, sie kriegen keine Unterstützung bei Hausaufgaben. Und es wäre doch gigantisch, wenn diese Kinder einfach ins Altersheim gehen und dort das so connected wird, dass gewisse Kinder zu gewissen älteren Menschen kommen. Da ist ein riesiges Potenzial in dieser Lösung. Aber wie ich unser Land kenne, gibt es da viel zu viel Papierkram, der damit nicht übereinstimmt und Gesetz hier und Regel dort und sonst was, um das zu verhindern. Da wäre ich eher für die pragmatische Politik zu sagen, lasst uns einfach versuchen. Lasst uns eine Stadt nehmen, wo viele Leute im Altersheim sind und wo viele Doppelverdiener sind, weil die sonst die Miete nicht bezahlen können und die Kinder sitzen allein zu Hause und lassen uns das connecten. Mhm. Ja, und dann würde meiner Ansicht nach ganz, ganz viel passieren, ohne dass man da großgesellschaftlich jetzt was weiß ich was ins Rollen bringen müsste.
Also ich will gerne nochmal überhaupt auf das Altersheim zurückkommen. Also wenn jetzt jemand alleine ist und er alt wird und er irgendwie auch nicht mehr alleine zu Hause sein möchte und sich dann tatsächlich dafür entscheidet, in ein Altersheim zu gehen. Das kann bestimmt auch noch Fun sein. Also ich weiß auch in diesem Altersheim, mit dem wir waren, da waren nicht nur die wirklich schwerst Pflegebedürftigen, sondern da waren auch noch die Fitteren dabei. Und das war schon auch total smart manchmal, weil da haben sich Paare gefunden. Mhm. Da gab's Liebesbeziehungen. Das war einfach, also da passiert auch was, ja. Aber ich denke, wenn wir mehr den Leuten noch geben könnten, damit die wieder lebendiger werden, dann glaube ich, kann sogar auch vielleicht die letzte Wohnung im Altersheim trotzdem auch noch mehr Freude machen, als es jetzt sehr oft ist. Weil das geht ja dann ganz häufig dann irgendwie doch auch in so eine Pflegebedürftigkeit. Und da will, glaube ich, niemand von uns hinkommen. Deswegen.
Es gibt eigentlich nur eine Lösung. Und die Lösung ist, dass wir Wege finden müssen, allen Menschen klarzumachen, um was es geht und sie dazu motivieren, etwas für sich zu tun. Ich meine, dass dann trotzdem irgendwann es alles schwieriger wird, das steht auf dem anderen Blatt. Aber ich glaube, dass dann die Situation, wo Menschen einen viel größeren Teil ihres Lebens noch frei von Krankheiten wären, noch am Leben teilnehmen könnten, bevor sie dann sterben, also diese Leidensphase, wo dann nichts mehr geht, ich glaube, die würde wesentlich kürzer werden.
Ja.
Und das wäre das, aber wir kommen ja nochmal dazu, was die Menschen für sich tun können.
Ja,
um da möglichst.
Ganz, ganz viel. Aber ich möchte trotzdem hier an dieser Stelle schon sagen, der Körper ist grandios. Also für mich ist das wirklich ein der Körper hat eine Körperintelligenz. Ich sage ja immer, es ist der innere Arzt, das ist einfach unglaublich. Diese Körperintelligenz oder innere Arzt oder Ärztin ist mir alles egal, wie ihr es nennen wollt, aber der möchte immer das Beste für uns. Und er möchte, dass uns gut geht. Und wenn wir nicht gut mit uns umgehen, dann klopft er ja immer an unsere Körpertür und sagt, hey, pass mal auf, mein Lieber, meine Liebe, so läuft es nicht. Du musst jetzt mal was dafür tun, damit du wieder besser laufen kannst. Oder also schalte dann beispielsweise Schmerz oder es kommen die ersten Befindlichkeitsstörungen, die ersten leichteren Krankheiten. Und immer dann, wenn wir nicht hören, wird es immer heftiger. Das finde ich auch so spannend. Also das ist so, wie du kannst es richtig beobachten. Also wenn du nicht auf deinen inneren Arzt hörst, dann wird er halt immer lauter und vehementer. Und er hat halt nur diese zwei Sprachen. Und zwar einmal die Sprache über den Schmerz und die Sprache über Krankheiten. Mehr hat er nicht, um uns zu zeigen, ey, wir machen was verkehrt. Und wenn wir einfach das begreifen würden, dass dem so wäre. Das heißt also, wenn wir dem Körper Gutes täten, viel früher schon damit anfangen würden, dieser innere Arzt oder die Körperintelligenz, die würde einfach nur Luftsprünge machen und würde sich freuen. Warum ich das jetzt sage, es geht darum, auf der einen Seite, natürlich, je früher wir damit anfangen, gut zu uns zu sein, je früher wir mit einer guten Ernährung anfangen, je früher wir lernen, vielleicht glücklich zu sein, ja, also eine Unterrichtsklasse, Happiness oder so, wäre natürlich auch super schön. Und vor allen Dingen die Bewegung, wie soll die denn sein? Umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die vielen Jahre, die uns tatsächlich noch geschenkt werden können, wir gehen ja heute schon von 100 bis 120 Jahren Lebenserwartung aus, das ist ja schon richtig viel, dass wir die dann auch wirklich genießen können. Also je früher wir anfangen, desto besser. Kurze Pause, allerdings eine, die sich lohnt. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest und Themen, die ich nur mit meiner engsten Community teile, direkt zu dir kommen sollen, dann melde dich jetzt für meinen kostenlosen Newsletter an. Du findest den Anmeldelink direkt unter dieser Folge. Einfach nach unten scrollen und in der Beschreibung schauen. Und wer sich jetzt einträgt, hat vielleicht auch gerade Glück. Ich habe mir da immer eine kleine Überraschung überlegt. Ich freue mich auf dich. Aber, und jetzt kommt das Tolle, auch wenn du jetzt schon 70 bist oder 60 oder vielleicht 50 oder auch 80 und bei dir macht's gerade Klick, dann kannst du jetzt noch damit anfangen.
Absolut.
Das ist
absolut unglaublich.
Und dieser innere Arzt, der guckt erstmal vielleicht eine ganze Weile, weil er ist völlig verdattert, dass du jetzt plötzlich auf die Idee kommst, einfach gut zu dir zu sein. Aber wenn er merkt, dass du es ernst meinst, dann unterstützt er dich. Und deswegen, jetzt ist der Moment anzufangen, egal wie, und zwar mit Dingen, die so einfach sind. Und ich will es nochmal sagen, auch weil du gesagt hast, beide haben wir das jetzt gesagt, dass 70-80% der allgemeinen Krankheiten, die es hier so gibt, durch Lebensstilveränderungen tatsächlich überhaupt nicht mehr auftreten würden. Und da möchte ich nochmal sagen, ihr wisst wohl schon, welche Krankheiten wir damit meinen, welchen Namen die haben.
Ich sag's nochmal genau. Ich glaube nicht, dass es viele wissen.
Die Zivilisationskrankheiten oder die Wohlstandskrankheiten.
Zähl mal auf.
So nennt man die. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck, Arteriosklerose, Angina pectoris. Dann natürlich Diabetes mellitus, dann die Fettleber. Im Übrigen zählt auch bis zum gewissen Grad Krebserkrankungen dazu, Autoimmunerkrankungen, Lungenerkrankungen, die ganzen Allergien, die es da gibt, im Übrigen auch neurodegenerative Erkrankungen, also Alzheimer, Demenzen, Morbus Parkinson, all die Sachen sind wirklich beeinflussbar durch Lebensstil. Und wir wissen heute so viel darüber. Es muss jetzt nur endlich mal auch bei den Leuten draußen ankommen.
Vor allen Dingen, wir dürfen nicht vergessen, die ganzen Schmerzen und eingeschränkten Beweglichkeiten.
Sorry, ja.
Weil wenn
ja.
man ältere Menschen fragt, was lässt sich alt fühlen, dann gibt es schon eine Menge Untersuchungen, die sagen, was da immer wieder geantwortet wird. Ich bekomme Schmerzen, ich kann mich weniger gut bewegen, ich kann nicht mehr so gut laufen, mein Gleichgewicht lässt nach. Also alles das, was eigentlich in der Körperlichkeit sich abspielt. Und gerade da, ich meine, dafür bin ich ja spezialisiert oder darauf bin ich ja spezialisiert, gerade da kann man mit einfachsten Mitteln, auch wenn jemand 90 ist, ja, noch genug Impulse setzen, dass dieser innere Arzt anfängt, richtig aufzuräumen. Ja, ich weiß auch nicht, was die Leute sich da teilweise vorstellen, dass sie da nicht rangehen, dass sie dann stundenlange Programme jeden Tag machen müssten. Ja, wir sagen nur mal am Schluss, die wichtigste Übung, es gibt eine einzige Übung, die jeder Mensch machen kann. Ja,
ja.
Eine einzige Übung, die so grundlegend ist, dass 60, 70, vielleicht 80% der eingeschränkten Beweglichkeit im Körper und der Schmerzen gar nicht erst auftreten oder wenn sie schon da sind, wieder weggehen.
Aber wir sind ja jetzt gerade bei Bewegung wirklich angekommen. Die Muskulatur. Die Muskulatur ist ja lebensnotwendig für uns. Und wir wissen ja, wenn wir uns nicht bewegen, baut diese Muskulatur ab. Das heißt, wir verlieren irgendwann unsere Selbstständigkeit, weil wir keine Kraft mehr haben, weil wir vielleicht nicht mehr einkaufen gehen können, Treppen hochgehen können, was weiß ich, all das. Das heißt doch ganz klar, hallo. Und ich hoffe, es sind ganz viele dabei, die irgendwie gedacht haben, ach, mich betrifft das überhaupt nicht. Ich bin jetzt 40 oder 50 und ich habe kapiert, dass ich meine Muskeln trainieren muss, damit sie nicht schrumpfen. Es gibt eine Volkskrankheit und ich sage dir, die allermeisten von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kennen die nicht. Das ist die sogenannte Sarkopenie.
Muss man erklären, bitte.
Genau. Das ist der Verlust des Fleisches oder der Schwund des Fleisches. Das ist der Muskelabbau. Weil wenn sich bei uns die Muskeln abbauen, da baut sich der Rest ebenfalls ab.
Und das Schlimme ist, Schlimme ist ja, dass jeder denkt, es wäre normal. Das wäre so eine Art Alterskrankheit. Aber es ist halt keine Alterskrankheit. So wie die Weitsichtigkeit keine Altersweitsichtigkeit ist. So wie, was gibt es da noch von diesen Alterskrankheiten? Es gibt hoch und runter am Körper irgendwelche Krankheiten, die, weil sie im Alter vermehrt und schließlich massiv auftreten, für Alterskrankheiten gehalten werden.
Mit allen Zivilisationskrankheiten
ja,
so.
Auch mit den Schmerzen. Ja, ich krieg's immer wieder erzählt, dass dann Patienten, die über 80 sind, von ihrem Arzt gesagt bekommen, wenn die Schmerzen nicht unter Kontrolle zu kriegen sind, ja, was bilden Sie sich denn ein? Gucken Sie sich doch mal um. Sie sind über 80 und Sie wollen schmerzfrei sein? Ja, klar, müsst ihr dann sagen, will ich schmerzfrei sein. Weil das hat nichts mit dem Alter zu tun. Natürlich ist es so, dass wir abbauen, dass der Stoffwechsel runtergeht. Vor allen Dingen, wenn wir uns nicht bewegen, geht der Stoffwechsel drastisch runter. Auch nicht altersbedingt, sondern bewegungseinschränkungsbedingt geht der Stoffwechsel runter. Also ganz, ganz viele von diesen Krankheiten, von diesen Zuständen immer schlechter werden, die haben schlicht was damit zu tun, dass wir uns immer weniger bewegen. Und da gibt es dann so einen Negativkreislauf. Ich bewege mich weniger, ich kriege Schmerzen. Die Schmerzen hindern mich noch mehr an der Bewegung. Ich bewege mich noch weniger, Schmerzen werden noch mehr. Und irgendwann landen wir am Rollator. Und ja, das ist ja normal, der ist ja über 90, da brauche ich einen Rollator. Blödsinn. Blödsinn, das ist antrainiert. Ganz viele von den Dingen sind antrainiert. Und mit der Bewegung kannst du ja gleich nochmal erklären, läuft es nicht viel anders. Nur mal ganz klar.
Das bei der Ernährung
ja
meinst
immer,
du?
Ja, ist ja auch bei dir, also sagst du, ist dir ja auch immer sehr wichtig. Ja, natürlich gibt es, auch wenn man sehr, sehr viel macht, irgendwann einen Abbau.
Genau.
Aber die Kurve, die ist nicht so. Mhm. Die Kurve ist, wenn man das richtig macht, also so heißt, je älter, desto kranker. Die Kurve ist so. Und dann irgendwann geht's halt nicht mehr und dann geht sie plötzlich runter. Und das ist dann nicht lange Pflege und Intensivstation. Das ist dann ein schnelles Sterben, wenn eben das Leben lange genug gedauert hat und es zu Ende geht.
Das ist deine Traumvorstellung. So soll
es die Realität. Das ist die Realität, die ich anstrebe, die viele auch zeigen. Ja, ich denke an die Olympiaden für über 90-Jährige. Da gibt es Olympiaden, die haben höhere Kraftleistungen und Ausdauerleistungen als andere Menschen, die 35 sind. Ja, das zeigt ja schon, dass es geht. Und es sind ja keine genetischen Ausnahmen. Das sind einfach Menschen, die ihr Leben lang was für sich getan haben und wo der Körper, man weiß zum Beispiel, die Muskeln oder wenn man in seiner Jugend bis 20, 25 eine gewisse sportliche Tätigkeit hatte und eine gewisse Muskelmasse aufgebaut hat, dann fällt es im Alter viel, viel leichter, sich die auch wiederzuholen, selbst wenn man 20, 30 Jahre wenig gemacht hat. Also das ganze Leben ist im Grunde genommen ein Training. Und das ist keine Belastung. Das macht Spaß, weil Training hat ja den großen Spaß, dass wenn man trainiert, dass man seinen Zustand verbessern kann, weil der Körper, der innere Arzt, sofort eingreift und sich anpasst. Und in dem Moment, wo man das nicht macht, baut der Körper ab und der innere Arzt ist untätig und sagt sich, ich kann nichts tun. Ich brauche die Bewegungsreize, ich brauche die richtige Ernährung, ich brauche genug Wasser und so weiter und so weiter. Also all das, was man tun kann, um sich gesünder zu fühlen. Und klar ist es ein Traum. Ich würde bei mir aber nicht sagen, es ist ein Traum, weil Traum klingt so, als wäre es unreal. Es ist ein Ziel, was viele zur Realität werden lassen und wo es an uns selbst liegt, von Ausnahmen abgesehen, wenn man irgendwie Krankheiten hat, Erbkrankheiten auch vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, ja. Aber das ist eine kleine Gruppe von Menschen nur. Die Masse hat das ja nicht und die Masse leidet deswegen, weil sie einfach zu wenig für sich tut, nicht, weil sie es nicht will, das ist die Hardcore-Gruppe da, die lassen wir erstmal außen vor, sondern die würden schon wollen, aber sie glauben nicht dran, weil sie es nie gelernt haben. Und dieses Wissen muss in die Bevölkerung. Deswegen haben wir ja über 20 Bücher geschrieben. Das ist halt unser Beitrag und viele andere tragen ja auch dazu bei.
Also ich hoffe nur, dass wir durch diesen Beitrag nicht so ganz viele Leute auch verschrecken, weil es ist schon ziemlich klar, wie unsere Einstellung dazu ist. Aber ich würde trotzdem mal ein ganz kleines bisschen relativieren. Sorry, Roland, ich will dir da auch gar nicht entgegensprechen. Also für mich gibt es schon einen Alterungsprozess, den gibt es definitiv. Aber auf der anderen Seite sagst du ja sehr wohl, je älter wir werden, desto mehr müssen wir für uns tun, damit wir einfach wirklich ein schönes, gesundes Leben noch haben. Also das heißt, da passen wir uns ja wieder so ein bisschen oder ja, kommen wir uns wieder entgegen. Aber natürlich gibt es einen kleinen Alterungsprozess, aber
habe ich ja
nicht
auch vorhin
so,
gesagt.
Aber nicht so wie das uns glauben gemacht wird, weil das ist nicht so. Also wir brauchen keinen Diabetes, wir brauchen keinen Bluthochdruck, wir brauchen keine Fettleber, wir brauchen keinen Schlaganfall, wir brauchen das alles nicht zu bekommen, wenn wir wissen, was wir dagegen tun sollen.
Die Chancen zumindest sind gut, ja, sich zu bekommen. Ausnahmen
genau,
bestätigen die Regel.
Es gibt halt
Regel.
Auch diese vererbten Fettstoffwechselstörungen, also Sachen, die befinden sich nicht in diesen Wohlstandskrankheiten, sondern die sind gesondert. Und es gibt tatsächlich noch, wie gesagt, 20-30% von Krankheiten, die wir so vielleicht dann doch nicht in der Hand haben. Aber meine Güte, 70-80%, ich finde, das ist ganz schön viel. Ja, und jetzt nochmal, um auf die Muskeln zurückzukommen. Also, dass die Muskeln abbauen, und zwar jedes Jahr ich weiß es gar nicht.
1%, glaube ich.
Ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube 1%, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja ein Wahnsinn, aber das kommt nicht durch den Alterungsprozess, sondern das kommt darum daher, dass wir uns nicht bewegen. Und ich muss es einfach nochmal sagen, Muskeln bedeuten, also Muskeln zu haben, Muskeln, die funktionieren, Muskeln, die kräftig sind, die bedeuten auf der einen Seite Freiheit, nämlich Freiheit, das Leben zu führen, das man gerne führen möchte. Und das bedeutet für mich auch ein Stück weit Würde, weil ich kann dann für mich viel mehr selbst entscheiden als ohne.
Man muss jetzt dazu sagen, es gibt ja eine Menge Menschen, die älter sind, die nicht mehr rausgehen können, nicht mehr spazieren gehen können, weil sie Knieschmerzen haben. Die nicht mehr in die Treppe runterkommen, deswegen brauchen sie so einen Treppenlift. Die halt total eingeschränkt sind. Und wichtig zu wissen, wenn die es von uns hören, sie müssen sich bewegen, die sagen, ja, um Gottes Willen, wie soll ich mich denn bewegen? Ich kann mich ja gar nicht bewegen. Und deswegen haben wir ja auch unsere Vorgehensweise, nämlich die Schmerzfreiheit erstmal zu erlangen, um sich dann bewegen zu können, zur absoluten Grundlage auch in unserem Lange-Gut-Leben-Buch gemacht. Weil ich brauche ja erstmal die Möglichkeit, spazieren gehen zu können, schmerzfrei, um es auch auszuüben. Und deswegen ist es halt, es geht ja, weil das muss wirklich klar sein, weil ganz viele hören vielleicht zu und denken sich, naja, ich soll mich bewegen, aber naja, ich kann mich ja nicht bewegen, weil wenn ich aufstehe, tun mir meine Knie weh, ich kann ja kaum einen Schritt machen. Und da muss halt jeder wissen, es gibt eine ganz, ganz große Chance mit entsprechenden Vorgehensweisen, entweder durch unsere Therapeuten, die unserer Schmerztherapie ausgebildet sind, oder auch direkt über YouTube oder unsere App die Übungen zu machen, die dazu führen, dass man seine Knieschmerzen los wird. Gerade Knieschmerzen, die ja die häufigste Einschränkung für ältere Menschen sind, spazieren gehen zu können. Ja, die sind in den meisten Fällen super einfach zu beseitigen, auch wenn da Arthrose schon drin ist. Ja, aber das wissen einfach zu wenige.
Roland, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, weil Knieschmerzen verhindern, dass du Muskeln am Bein hast, die kräftig sind.
Ja, sag ich ja.
Und wenn Muskeln am Bein nicht mehr kräftig sind, da gibt es eine ganz große Gefahr. Und man hört sie immer mal wieder, aber man am liebsten will man es gar nicht hören. Also lieber unter den Teppich kehren oder gar nicht darüber nachdenken. Das sind die ganz, ganz vielen Menschen, die immer wieder stürzen.
Ja, die stürzen aber nicht unbedingt nur wegen Kraftlosigkeit.
Es
gibt auch viele. Auch deswegen, weil wenn die Nerven, die die Beine versorgen, so komprimiert werden durch zu hohe Spannung der Muskeln und Faszien, dann ist auch die ganze Ansteuerung nicht mehr in Ordnung. Also ich habe es immer wieder erlebt, dass wenn wir älteste Menschen nur von ihren Spannungen befreien, die haben noch kein Gramm Krafttraining gemacht, dann sagen sie, boah, ich bin ja wieder voll stabil, ich kann ja viel sicherer laufen, weil die ganze Ansteuerung wieder mehr ins Rollen kommt. Das sind alles so Bilder, die leider die Menschen, gerade die Älteren, nicht im Kopf haben. Dass das ganze Körpersystem von Leitungen, von flexiblen Leitungen durchzogen sind. Das sind die Gefäße, die Blutgefäße, die Lymphgefäße und die Nerven. Und wenn die gedrückt werden, weil Muskeln zu stark draufdrücken, man muss einfach mal so ganz pragmatisch ausdrücken, ja, und das sagen, dann können auch die Nerven nicht mehr richtig leiten und die Blutversorgung in den Füßen ist immer eingeschränkter und die Venenklappen funktionieren nicht mehr, der Rückfluss ist gehindert, dann gibt's diese ganzen Abbauprozesse. Aber die gute Botschaft ist, diese Abbauprozesse sind unwissentlich antrainiert und genauso kann man sich die Aufbauprozesse antrainieren. Und das ist gar nicht der Riesenaufwand, 10, 15 Minuten pro Tag lang ja schon, um aus einem, ich sag's mal ganz drastisch jetzt, Bewegungswrack jemanden zu machen, der wieder einigermaßen auf die Beine kommt und das dann immer weiter ausbauen kann. Aber viele glauben ja gar nicht dran, weil die allgemeine Meinung, die auch dann vom Arzt, ich spreche es einfach mal aus, zu hören ist, ja, sie sind so alt, das ist normal. Weil diese Menschen da selber nicht dran glauben. Ich meine, durch die ganze Longevity-Bewegung jetzt, Gott sei Dank, wird es ein bisschen jetzt mal in den Vordergrund gestellt und wird klar gemacht, wie viel man machen kann. Auch wenn das dann teilweise vielleicht für einige zu extrem daherkommt, ja.
Aber gerade, ich bin immer noch mal bei den Stürzen. Warum stürzen Leute so? Weil, wenn die sich bewegen, dann ist das Gleichgewicht auch nicht mehr so, funktioniert nicht mehr so. Die haben einfach auch nicht mehr so eine schnelle Reaktionsfähigkeit. Da greift der eins in das andere.
Absolut.
Und deswegen sofort anfangen, dagegen was zu machen. Wir kommen zum Schluss nochmal dazu, was ihr machen könnt. Wirklich eine Übung, das wird hoffentlich
Eye-Opener.
Ein Eye-Opener. Ja, weil er ist ganz einfach und ist für jeden machbar, aber kommt dann gleich nochmal. Aber was ich noch sagen möchte, ist, dass so diese Sturzgefährdung, die kommt auch nicht von heute auf morgen im Übrigen, sondern immer kleine Schritte, ein Stückchen weiter, weniger, weniger, weniger. Und dann irgendwann ist es nämlich so weit, dass man, wenn man stürzt, sich absolut verletzen kann. Und ein Sturz, meine Güte, gibt immer mal einen Sturz, weil man gestolpert ist, unaufmerksam war oder sowas. Aber dann kann man sich wieder regenerieren und wieder völlig herstellen. Ein Sturz soll nicht der Anfang vom Ende sein. Das, finde ich, ist ganz wichtig. Und es muss es eben auch nicht.
Eher das Ende vom Anfang.
Ja,
nämlich das Ende der Entwicklung, mit der man angefangen hat, sich immer weiter ins Negative reinzutrainieren.
Ja. Ich will
als gern, Eye-Opener sozusagen.
Eye-Opener. Ich will gerne nochmal auf ein anderes Thema kommen. Da haben wir einen ganzen Podcast gemacht, aber ich würde es gerne jetzt nochmal anschneiden. Und zwar Schlaf. Schlaf ist doch auch so wichtig für alle Menschen und für die alten Menschen vor allen Dingen. Und wenn man sich mehr bewegt, wird man müder. Wenn man fester schläft, regeneriert der Körper. Vor allen Dingen, wenn man es schafft, in den Tiefschlaf zu kommen, dann wird sogar unser Gehirn entmüllt. Also wir haben einen Gehirnwaschgang im Tiefschlaf. Das ist einfach unglaublich. Da werden die Straßen zum Abtransportieren von Abfall, von Beta-Amyloid. Das sind Eiweißstoffe, die verantwortlich sind für Demenzerkrankung, für Alzheimer-Demenzerkrankung. Die werden einfach abtransportiert. Aber wenn wir nicht gut schlafen, weil wir einfach nur noch sitzen, auf der Couch liegen und so weiter, passiert das alles nicht. Und dann wird natürlich, dann wird's immer enger. Und dann, ja.
Die ganze Idee, also ich finde es immer, das habe ich ja von dir gelernt letztendlich, das ist ja dieses Fassmodell, gell? Also dieses ganze Bild, dass der Körper letztendlich an Vermüllung stirbt und an Vermüllung krank wird und dann partiell immer schlechter funktioniert. Bestimmte innere Organe oder die Füße, die nicht mehr durchblutet werden, gerade bei Rauchen, die dann zum Problem werden und so weiter. Diese ganze Idee ist in den Menschen gar nicht drin. Die haben alle das Gefühl, ich habe eine Krankheit und ich brauche ein Medikament. Ja? Das Medikament nur die Symptome lindert, das kommt denen gar nicht. Beschreib doch mal für die ganzen Zuhörer das Fassmodell. Ich fand das für mich, als du mir das damals erklärt hast, fand ich das so einleuchtend. Und ich habe das seitdem dauernd im Kopf und will mich entsprechend verhalten.
Okay, super gut. Dann mache ich erstens mal. Stellt euch vor, hier ist ein Weinfass. Das ist und ihr kommt als ein Weinfass zur Welt und dieses Weinfass ist leer.
Also ein leeres Weinfass, nicht voll mit Wein.
Ja, ich habe jetzt einfach.
Ich habe gerade überlegt.
Wenn ich von so einem Fass rede, dann habe ich immer so ein Holzfass vor den Augen. Ja. Das sind ja diese Weinfässer, deswegen. Ja. Und je nachdem, welche Disposition wir von den Eltern mitbekommen haben als genetisches Erbe, ist da unten in diesem Holzfass, damit es hier nicht zur Verwechslung kommt, ist mehr oder weniger schon so ein bisschen gefüllt mit Dingen, die jetzt nicht so unbedingt gut sind, aber es schadet uns noch nichts. Und je nachdem, wie wir leben, füllt sich dieses Fass mit irgendwelchen Stoffen, die uns nicht gut tun. Es kommen viel mehr Abfallstoffe, weil wir uns nicht bewegen. Also das geht immer mehr und immer höher. Und irgendwann ist dieses Fass voll. Und dann kommen die ersten Krankheiten. Und da geht es auch gar nicht darum, dann zu suchen und zu gucken, was war denn jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also war das jetzt vielleicht eine Zahnbehandlung oder war das jetzt das Schnitzel von gestern oder was war es denn? Nein, so geht es nicht. Wir sollten in dem Moment tatsächlich gucken, dass wir dieses Fass wieder leer bekommen. Und natürlich eine Möglichkeit, dieses Fass relativ schnell wieder zu leeren, ist Fasten und in der Fastenzeit sich auch zu bewegen, spazieren zu gehen, zu dehnen. Da geht dieses Fass zu leeren, geht ganz schön schnell. Und wenn man es ein bisschen langsamer machen möchte, dann kann man auch mit einem Scheinfasten kann man herangehen. Das heißt also, wir essen am Tag zwischen 500 und 800 Kalorien und auch da ist dieses Fass dann irgendwann wieder leerer und leerer und leerer. Und je mehr wir uns bewegen, umso besser ist es auch, wenn wir dann noch Atemtechniken dazu nehmen. Und dann können wir mit diesem Fass wirklich ganz lange so durch das Leben spazieren. Das ist das Fassmodell.
Fand ich total eindrucksvoll, weil das zeigt halt, dass es um Abfall geht, der entsteht im Körper. Und der aber, wenn wir uns zu wenig bewegen, wenn wir immer dauernd schlechte Stoffe nachfüllen, irgendwann weiß der Körper nicht mehr, wohin damit. Und dann kriegt er immer mehr Probleme.
Ja, ich bin jetzt gerade noch mal bei diesem Thema, dass einfach Menschen sich ihre Freiheit, so zu leben, wie sie leben wollen, nicht nehmen lassen wollen. Und ich frage mich, ob diese vermeintliche Freiheit, ob es nicht einfach nur eine Bequemlichkeit ist. Das sollte man das sollte man vielleicht nochmal bedenken. Und für alle die, die sich jetzt auf den Schlips getreten gefühlt haben oder die gedacht haben, oh, die reden von mir und die immer noch dabei sind und die nicht vorher abgeschaltet haben, weil die irgendwie sauer waren auf uns, sollten sich das nochmal überlegen, weil ich glaube, der Preis dieser Freiheit ist dann doch ziemlich teuer. Und ich hätte gerne Freiheit für mich, dass ich so lange wie möglich meine Bonusjahre ohne irgendwelche oder mit wenigen Einschränkungen auch leben kann. Klar, es gibt, natürlich merke auch ich, dass ich älter werde, aber im Moment, ehrlich gesagt, fühle ich mich unglaublich gut und fit und es ist alles okay. Aber es gibt mal wieder Tage, da ist es vielleicht nicht so. Aber das war es vorher auch schon. Und irgendwann wird es dann auch kommen, wo ich dann sage, oh ja, ich glaube, jetzt merke ich dann doch wirklich mein Alter. Wird ja auch kommen, ist ja auch in Ordnung. Aber trotzdem, ich möchte immer noch so ein bisschen die Hoheit haben, das bestimmen zu können. Und da gehört halt schon so ein bisschen auch Disziplin dazu. Und da bin ich einfach heilfroh, dass es dich gibt, Roland, weil ich vermute, dass ich nicht so gut zu mir wäre in Bezug auf Bewegung, wenn es dich nicht gäbe und ich dich nicht als Beispiel habe. Deswegen glaube ich auch, wir haben schon auch eine ganz schöne, wichtige Aufgabe.
Absolut. Und die wichtigste, ich glaube, die wichtigste Info, gerade auch für die, die jetzt noch sagen, so die mit sich hadern, ja, das ist ja Aufwand und der Aufwand lohnt sich nicht, lieber früher sterben. Wir haben es vorhin schon ausgiebig besprochen. Denen muss klar sein, man braucht eigentlich nur ganz, ganz wenig. Es ist gar nicht viel, was da gemacht werden muss. Was die Ernährung angeht, ist da noch nicht mal ein Zeitaufwand, dass man irgendwie Zeit dafür investieren muss. Da geht es ja einfach nur darum, eine Entscheidung zu treffen. Esse ich jetzt das, von dem ich weiß, ich bin zwar daran gewöhnt, aber ich weiß in mir drin, das ist nicht gut für mich, oder suche ich mir was Entsprechendes auf gesund? Weil es geht ja auch noch nicht mal um Verzichten. Also wenn ich mir angucke, was wir teilweise für Gourmet-Mahlzeiten zu uns nehmen, ja, die trotzdem super gesund sind, das ist halt immer noch in den Köpfen drin. Ich meine, mal abgesehen von nur Pflanzen essen jetzt, ja, dann denken die Leute denken sich, das schmeckt alles nach Gras und das hat überhaupt keinen Geschmack. Und
meinst du wirklich, es gibt immer noch Leute, die denken, dass das Essen nicht gut schmeckt?
Ja.
Boah.
Ja, weil wir sind absolut in einer sehr, sehr speziellen Situation, weil wir uns unser Leben lang damit auseinandergesetzt haben. Aber viele denken, um Geschmackserlebnisse zu haben, braucht es die Currywurst mit was weiß ich, mit Pommes und sonst was. Und es braucht dies und jenes. Es braucht die super süße Sahnetorte. Und dass das alles auch viel gesünder genossen werden kann. Das ist den wenigsten klar.
Und ich will schon nochmal hier einhaken. Ich denke, selbst wenn es einmal im Jahr so eine Currywurst ist.
Ja, natürlich.
Ja. So brennt
überhaupt nicht
schlimm.
Und machen wir das Ganze weiter, einmal im Monat ist ja auch noch okay. Aber alle 3 Tage, alle 2 Tage, denk an das Fass. Es wird immer größer gefüllt oder immer höher gefüllt mit Stoffen, die der Körper nicht mag. Und von daher, willst du jetzt nochmal konkreter werden, ein bisschen mit der Ernährung, dass die Leute mal einen Ausblick bekommen? Weil wir reden die ganze Zeit, dass es so einfach wäre. Gib doch mal einfach ein paar Hinweise jetzt vielleicht. Wie sieht's denn aus mit dem einfachen Umstellen?
Für mich ist ganz wichtig, dass man Intervallfasten macht. Das heißt also, dass wir wirklich eine lange Fastenphase hat. Das heißt, also 14 Stunden, 16 Stunden, in denen man nichts isst, da gehört die Schlafphase dazu. Das heißt, man kann morgens um 10 anfangen und ist um 18 Uhr abends fertig. Das ist die Zeitachse, in der man essen kann, maximal 2 bis 3 Mal am Tag. Das wäre schon mal super gut, weil der Körper sich in der essensfreien Zeit kann er nämlich sich regenerieren, sich erholen, sich reparieren, diesen Autophagieprozess erleben, wirklich auf Hochtouren. Und das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung. Und wenn ihr nur das alleine macht, dann tut ihr schon was für eure Gesundheit. Das ist ja verrückt. Also das gab ja Untersuchungen, da haben die Menschen durchaus Sachen gegessen, von denen ich sage, es geht gar nicht. Aber man hat gesehen, dass die es in der Intervallfasten gemacht haben, nicht davon so negative Auswirkungen erfahren haben wie bei denen, die eben Intervallfasten gemacht haben. Das ist wirklich verrückt, ja. Und man hat auch gesehen, dass die das Gleiche gegessen haben, dass die, die Intervallfasten gemacht haben, abgenommen haben und die kein Intervallfasten
gemacht
haben.
Das wollte ich gerade fragen, weil das hast du mir mal erzählt, das schoss mir gerade in den Kopf.
Ja.
Aber ich sage das immer ganz deutlich. Die haben genau das Gleiche gegessen,
ja,
nur
Kalorien,
alles in der Zeiteinteilung. Genau. Es waren also die gleichen Kalorien, das ist wichtig zu beachten.
Ja.
Und die haben dann abgenommen.
Ja.
Obwohl es die gleiche Kalorienmenge war. Aufgrund dieser Prozesse, die beim Intervallfasten dafür sorgen, dass wir besser damit umgehen können. Finde ich großartig.
Genial,
großartig.
Finde ich auch.
Und halten, glaube ich, die meisten Menschen nicht für möglich.
Aber um das aber noch mal ein bisschen konkreter zu machen. Ich bin ja schon jemand, der sagt, jeden Tag Frischkost ist sinnvoll. Also egal in welcher Form, ob jetzt in Form von Beeren, von anderen Obstsorten oder von einem schönen Salat, das ist schon sehr wichtig. Frischkost ist einfach eine leichte Art und Weise, sich mit guten Mikronährstoffen und Nährstoffen zu versorgen. Wenn Kohlenhydrate, vollwertige Kohlenhydrate, das heißt also Vollkorn, Brot, Vollkorn, Pasta, Vollkorn, Reis, das ist schon mal wichtig. Die Mengen sollten eben nicht so groß sein. Also man sollte jetzt nicht die Hauptportion aus Kohlenhydraten haben, sondern es wäre gut, wenn man beispielsweise Kohlenhydrate ein Drittel hat, dann ein großes Drittel an Salaten, an Gemüse und dann noch Hülsenfrüchte dazu. Das ist so einfach. Oder man macht sich einfach eine schöne Suppe, eine Gemüsesuppe, eine Linsensuppe, eine Erbsensuppe, eine Bohnensuppe. Also es gibt unendlich viele als Mittagessen. Wir essen zum Beispiel morgens, nicht morgens, sondern gegen 2, weil wir fangen ja erst um 2 an und essen dann nochmal, leider nicht um 6, sondern meistens um 7 oder 8, nochmal eine Mahlzeit. Wir fangen mit einem Porridge an. Und genießen das. Ich liebe meinen Porridge und manchmal wegen des Muskelerhalts sind da auch pflanzliche Eiweißpulver ist enthalten. Finde ich durchaus in Ordnung, weil wir essen nicht so viel und wir brauchen ja schon unser 1 Gramm Eiweiß mindestens pro Kilogramm Körpergewicht und das kriegen wir gut damit. Und wenn wir dann noch irgendwie Hülsenfrüchte essen, ja, und daraus kann man so viele wundervolle Speisen zubereiten. Im Moment ist ja Spargelzeit, Spargelcremesuppe. Sag, wie hat die geschmeckt?
Oberlecker.
Oberlecker. Ich glaube, das könnte ich auch in einem Gourmet-Restaurant bestimmt so offerieren, weil ich habe da so einen Trick. Ich mache das in einem Blender. Also ich koche tatsächlich den Spargel in der Brühe und dann gebe ich diese Brühe in den Blender und dann kommt einfach ein bisschen Salz und ein bisschen Süße dazu und Zitronentrister, also ich reibe die Zitrone und im Blender wird es so sahnig und es ist einfach so schön, das ist so eine leichte Mahlzeit und da gerne auch ein Vollkornreis dazu. Also wenn man das ein bisschen dicker macht, kann man es als Soße servieren, indem man vielleicht noch ein Mandelmus dazu gibt. Oder aber man macht es als Suppe und gibt da auch ein bisschen Vollkornreis dazu, wenn jemand das ein bisschen gehaltvoller machen kann. Also ich könnte euch jetzt so viele Rezepte auch noch hier geben, aber dafür gibt es ja wirklich genügend Kochbücher, die wir geschrieben haben. Also will sagen, wenig Fleisch, wenn was Tierisches, dann eher mal einen guten Fisch, am besten aus dem Meer oder aber auch Heringe. Das ist auch in Ordnung. Makrelen sind auch in Ordnung, weil das sind junge Fische. Die haben nicht so viele Schwermetalle, so viele giftige Inhaltsstoffe. Das muss man auch wissen. Also Fische sind leider schon auch Träger von vielen Toxinen und Schwermetallen, Fleisch, also damit habe ich es nicht, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen, kann einfach nur sagen, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Milchprodukte vorsichtig, weil Milchprodukte sind nach wie vor immer nur für den heranreifenden Säugling der eigenen Art eigentlich da. Ja, und gut kauen. Und damit Damit versorgt ihr euren Körper einfach optimal und das ist schon mal ein super guter Schritt in die richtige Richtung. Hat dir das jetzt gelangt als kurze Einführung?
Ja, also, nein, ich wollte es nur ein bisschen einfassbarer machen, weil es geht ja letztendlich geht es ja darum, die Menschen, die noch irgendwie denken, ich möchte einfach die Freiheit haben, mich nicht um meine Gesundheit kümmern zu müssen, die zu motivieren. Da schließt sich ja der Kreis zu diesem Thema überhaupt.
Genau.
Und ich dachte mir, es ist gut, es ein bisschen anfassbarer zu machen. Mit der Bewegung machen wir das vielleicht noch ganz handgreiflich anfassbar.
Ganz, ganz anfassbar. Was ich jetzt noch mal gerne mit euch besprechen möchte, und zwar könnt ihr euch vielleicht selbst testen, wie fit ihr denn seid und wie agil seid ihr denn noch? Da gehört nämlich dazu, kann ich easy noch spazieren gehen, zügig? Kann ich noch die Treppen steigen? Kann ich noch schleppen, Einkäufe tragen? Bin ich noch gelenkig? Komme ich noch vom Stuhl hoch, ohne mich abzustützen? Das ist zum Beispiel was ganz Wichtiges. Das sollte jeder mal probieren. Einfach ganz normal aufzustehen, ohne sich abzustützen. Weil das sollte es auf jeden Fall sein.
Ich würde es noch ein bisschen spezieller machen. Es gibt ein paar einfache Tests, die auch ganz viel über den gesamten Körper aussagen. Da ist der gute alte Fingerspitzen auf dem Bodentest. Knie durchgestreckt und versuchen, wie weit komme ich runter. Und krieg keinen Schreck, wenn du nur bis zur Mitte der Oberschenkel kommst. Es kann durchaus passieren. Aber sei dir sicher, wenn du das einmal am Tag übst, dann dauert es ein paar Wochen und du bist schon gehörig weiter unten. Vielleicht, wenn du da ganz oben anfängst, vielleicht dauert es 3 Monate. Aber egal, jeder Millimeter zählt. Da gibt es eine ganz interessante japanische Studie von japanischen Ärzten, die haben festgestellt, dass die Menschen, die so flexibel sind, dass sie mit ihren Fingerspitzen zum Boden kommen, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei denen viel, viel weniger vorkommen als bei denen, die das nicht können. Ich weiß nicht, wie die das begründet haben, aber ich für mich sehe da ganz klar den Zusammenhang, dass die Ganzkörperbeweglichkeit auch die Gefäßbeweglichkeit beeinflusst.
Die Elastizität.
Die Elastizität der Gefäße und so weiter. Also das ist ein Test. Und der nächste Test, fast noch wichtiger. Stell dich hin und guck an die Decke und schau senkrecht über dir den Punkt. Und dann stell dich hin und überstrecke dich nach hinten und guck, ob du senkrecht zur Decke hochschauen kannst. Wenn das nicht geht, da ist ganz starker Handlungsbedarf. Ja. Und dann noch vielleicht was für die Schultern. Stell dich vor eine Raumecke und nimm die Arme horizontal. Und dann schiebst du deinen Brustkorb immer weiter in die Raumecke rein. Und du solltest, erschrick nicht, wenn das nicht annähernd geht, ja, du solltest schon dazu in der Lage sein, mit deiner Nase in die Nähe der Ecke zu kommen. Ja. Und auch wenn das ganz weit weg ist, ich kann dir nur sagen, einmal am Tag geübt und schon.
Das ist hervorragend für die Öffnung vom Brustkorb.
Ja, du atmest viel freier, der Brustkorb öffnet,
ja.
Die Schulterbeschwerden nehmen ab und so weiter. Das sind so 3 Tests, ja. Wollen wir jetzt diese eine Übung schon
gleich
machen, oder?
Also ich will einfach nur noch mal, wir kommen sofort zu dieser
ich habe überhaupt keine
speziellen
Eile.
Übung. Und zwar, wir haben es ja schon gesagt, es gibt die gute Nachricht, es ist gar nicht kompliziert einzusteigen und wirklich viel Gutes ab sofort für sich zu machen. Das heißt also, Muskeln trainieren, da sagst du jetzt gleich auch noch mal was dazu, wie man das am besten macht. Also die tägliche Bewegung, was man machen soll. Ausreichend schlafen, also wirklich hört euch bitte unbedingt diesen Podcast dazu an, warum Schlaf so wichtig ist. Natürlich, wenn ihr Stress habt, reduziert den Stress. Auch das ist wichtig, um fit und gesund alt zu werden. Die Ernährung hatten wir eben gerade. Und was wir noch nicht besprochen haben, ist Freundschaften pflegen, in Kommunikation mit Menschen sein, also soziales Leben führen. Und dann auch fragen, ob euer Leben in irgendeiner Form sinnvoll ist für euch, ob ihr einen Sinn in eurem Leben seht, ob ihr jemanden habt, mit dem ihr gerne reden könnt, dem ihr gerne was zeigen könnt oder irgendwas Gutes macht. Also eine Sinnhaftigkeit des Lebens, wo auch immer die ist, auch die sollte da sein. Also das sind so Dinge, ihr könnt jetzt anfangen, überlegen, was noch alles zu machen ist, aber das ist schon ganz schön viel. Und für diejenigen von euch, die sich jetzt ein bisschen schlechter schon bewegen können und denken, oh nee, das geht gar nicht, ich will meine Freiheit behalten, ich will noch selbst für mich verantwortlich sein können, für die haben wir jetzt die ultimative Übung.
Ja, es gibt eine ganz tolle Übung. Ihr werdet gleich schockiert sein, weil die ist super einfach. Aber das geht halt darum, wenn jemand sich nicht mehr bewegen kann so gut oder auch wenn er merkt, dass das Treppensteigen ein bisschen schwerer wird und dass das Schuhzubinden ein bisschen schwerer wird, also irgendeine Einschränkung, dann gibt es eine Möglichkeit, sich da wieder richtig Stückchen für Stückchen in einen fitteren Zustand hineinzubringen. Und der ist ganz, ganz einfach. Ich beschreibe, wie es geht. Man stellt sich hin. Man kommt runter auf den Boden, irgendwie legt sich auf den Rücken und steht einfach wieder auf. Und es werden einige sagen, wow, das schaffe ich ja ganz easy, so die 45-50-Jährigen. Ich würde trotzdem empfehlen, bitte mach das mal genau so und fühle in dich rein, ob es wirklich so einfach ist, weil eigentlich ist es nur einfach, wenn man das immer wieder macht. Wenn man es nicht immer wieder macht und immer nur sitzt und läuft und steht, dann weiß man gar nicht, wie schwer es ist, auf den Boden zu gehen und wieder aufzustehen. Also einfach auch versuchen, wenn noch nichts zu merken ist. Und diejenigen, die jetzt sagen, boah, ich habe keine Chance, ich komme nicht mehr hoch vom Boden, dann ist Üben angesagt. Und das Üben kann man so fein dosieren, dass es immer leichter fällt. Man muss es nur einmal am Tag versuchen. Das heißt, stell dich hin, stell dich neben eine Kommode oder einen Stuhl davor.
Der stabil steht. Eine
weiche Matte auf dem Boden oder eine Decke ein paar Mal gefaltet, die darf aber nicht rutschen am Boden, die soll festliegen, vielleicht auf den Teppichboden legen und dann bück dich mal runter. Du wirst auf jeden Fall den Stuhl irgendwie anfassen können. Erstmal die Lehne, dann vielleicht die Stuhlfläche, die Sitzfläche und dann lässt du dich langsam runter, beugst dein Knie. Wenn du Angst hast, dass das Knie den Boden berührt, weil es so weh tut, dann leg ein Kissen unter. Also tue alles, damit du es dir leicht machst, erstmal auf die Knie zu gehen. Und dann, wenn du auf den Knien bist, dann stützt du dich ein bisschen zur Seite, je nachdem, ob du in den Fersen jetzt kommst, wahrscheinlich eher nicht. Dann bist du im Kniestand, stützt dich ein bisschen ab, erst auf dem Stuhl, dann auf dem Boden. Lässt sich langsam runter, plumpst vielleicht ein bisschen, guckt, dass es nicht irgendwie zu doll ist, ja, dass es langsam geht. Vielleicht versuchst du auch erstmal auf einem festen Bett oder sowas. Also mach's dir so, dass es geht. Lass dir vielleicht sogar helfen am Anfang, bis du am Boden bist. Und dann geht's wieder andersrum. Und dann liegst du erstmal und denkst, wie mache ich das jetzt? Aber das muss dich nicht daran hindern, das auch zu können. Du musst erstmal die Blockade in deinem Kopf erniedrigen. Ja, die muss erstmal abgebaut werden. Das heißt, du liegst auf dem Rücken und weißt nicht, was du machen sollst. Dann dreh dich erstmal auf die Seite. Dann dreh dich auf den Bauch. Dann drück dich ein bisschen auf ein Knie, dann auf das andere Knie. Dann nimm eine Hand wieder zum Stuhl. Zieh ein Bein irgendwie vor. Stütz dich am Stuhl ab, während du aufstehst, bis du wieder stehst, ja. Also, man kann das jetzt nur so ein bisschen andeuten, aber am besten natürlich, du fängst diese Übung an, wenn sie nur einigermaßen rund geht. Aber jetzt wird's richtig toll, weil das erste Mal, egal in welchem Zustand, kann sein, dass es ein bisschen anspruchsvoll ist.
Ja. Es kann auch sein, dass es vielleicht nicht
dass es erstmal noch nicht geht. Ja, genau. Aber der Versuch zählt.
Ja.
Und am nächsten Tag klappt es schon ein bisschen besser. Ein Zentimeter mehr. Und ein bisschen weniger Hilfe. Und irgendwie so. Und dann machst du das einmal am Tag. Und dann garantiere ich dir, wenn du das 3 Monate gemacht hast, hast du einen anderen Körper. Du hast einen anderen Körper, die Muskeln bauen auf, die Ansteuerung kommt, das Gehirn erwacht zum Leben, der Stoffwechsel steigt, die Engpässe werden beseitigt. Also du beginnst wieder aufzublühen. Das, was vorher war, immer weniger bewegen, immer mehr sitzen, nicht mehr bewegen können. Das war das Verblühen. Und das andere ist das Aufblühen. Weil sobald du deinem Körper die Reize gibst, die ihn fordern, nicht überfordern, aber fordern, passt er sich dran an. Das ist mal länger, mal kürzer, wie es das dauert. Da spielt die Ernährung eine große Rolle. Wenn du dich mit gesunden Stoffen ernährst, wird es schneller gehen. Mit schlechten Stoffen wird es langsamer gehen. Aber der Weg ist das Ziel. Dieser Spruch passt da sehr, sehr gut. Weil dir wird es schon nach 3 Tagen deutlich besser gehen. Auch wenn es vielleicht immer noch hakt und nicht richtig hochkommst. Aber du merkst dann, oh, jetzt kann ich ein bisschen besser von der tiefen Couch aufstehen. Ich kann ein bisschen besser vom Stuhl aufstehen, wenn ich 2 Stunden gesessen habe. Das wird alles wieder ins Positive gehen. Die Positivspirale ist angeworfen. Und wenn jemand nur diese eine Übung macht und keine andere, wir haben ja 27 für den ganzen Körper, mit denen die Schmerzen im Gesamtkörper zu kontrollieren sind. Nur 27, ja. Aber selbst nur diese eine, was so eine Allgemeinübung ist, die ist in 27 gar nicht drin, wird dein Körper zunehmend aufbauen.
Mhm. Absolut. Und ich hoffe, sind noch einige von euch dabei geblieben, die gedacht haben, was ist denn jetzt los? Natürlich kann ich auf dem Boden und kann aufstehen. Ich kann euch nur sagen, auf jeden Fall dranbleiben und das immer machen, also immer wieder einmal diese Übung wiederholen auf dem Boden und hoch, auch wenn ihr es könnt und ihr denkt, meine Güte, was erzählen die denn? Es gibt tatsächlich auch Leute, die brauchen gar keine Hände, um aufzustehen. Also das ist dann schon, wow, die sind ganz schön fit. Es geht einfach darum, solche grundlegenden Bewegungen, die wir im Alltag brauchen, einfach zu können, weil letzten Endes bedeutet das tatsächlich, dass ihr die Freiheit habt, für euch noch selbst zu sorgen und so zu leben, wie ihr leben wollt, wenn ihr in Bewegung bleibt. Also ich glaube nochmal, dass das für diese Selbstständigkeit tatsächlich das Allerwichtigste ist, in Bewegung bleiben zu können.
Natürlich.
Auf jeden Fall. Und das geht natürlich nur ohne Schmerzen. Und deswegen, wir haben alles da für euch. Und wenn ihr ganz fit seid, dann bleibt fit und denkt einfach auch dran, dass schon mit der Zeit man auch ein bisschen mehr tun muss, damit das so bleibt. Ja, bitte.
Ganz fit ist niemand.
Ah ja, ich weiß.
Jetzt ganz kommt fit das ist niemand. Wieder. Es gibt immer eine Steigerung. Das heißt, es gibt einen Zustand, wo man sagen kann, okay, jetzt langt mir, jetzt höre ich auf. Aber ich will das einfach nochmal reingeben. Was gibt's denn Schöneres, als ein ganzes Leben lang zu versuchen, fitter zu werden? Also ich setze jetzt noch einen drauf bei uns in der App, die ganze Community. Wir trainieren dafür. Viele, viele Menschen machen jeden Tag 8 Minuten Training mit mir zusammen. Mit dem Ziel, je älter wir werden, desto schmerzfreier und beweglicher zu sein. Und da dreht sich bei einigen irgendwie der Kopf gerade um. Hä, ist doch umgekehrt eigentlich, ja? Nein, nein. Wir wollen beweisen, dass die Realität eine andere sein kann. Nämlich, du wirst immer älter und wirst gleichzeitig immer schmerzfreier und beweglicher.
Also, und ich hoffe jetzt wirklich sehr, dass wir euch Mut gemacht haben. Mut gemacht haben, wieder das Leben irgendwie mehr in die Eigenverantwortung zu übernehmen, Mut gemacht haben, dass da vielleicht doch ganz viel Schönes kommt, eine ganz schöne lange Zeit. Und wir wollten euch bestimmt keine Angst machen, sondern wir haben das erzählt, was uns so im Kopf immer rumschwirrt und wo wir gedacht haben, wir müssen dieses Thema unbedingt auch mal besprechen, weil tatsächlich ist Gesundheit auf der einen Seite klar, du bist derjenige, der sie hat. Deswegen bist du der Verantwortliche dafür. Aber ob das reine Privatsache ist, ja, das haben wir halt doch dann mal hinterfragt, ein bisschen genauer. Und ich hoffe, wir haben euch auch genug Tipps gegeben, was ihr machen könnt, um dieses schöne Leben noch ganz lange zu genießen und ja, euch dabei vielleicht ein bisschen auch geholfen, das anzugehen. In diesem Sinne, danke, dass du heute wieder dabei warst.
Danke für diese wunderbare Einladung.
Ja, gern geschehen. Und euch alles Liebe, alles Gute und einfach dranbleiben und das Leben genießen, auch wenn wir alle älter werden. Tschüss.